Mahlzeit und Sieg! Wenigstens in diesem knappen Vorsprung konnte ich ins Ziel bringen. Mein Dank geht raus an Philipp Max vom FC Augsburg, der bei der Partie gegen Köln so ungefähr alles gemacht hat, außer Würstchen zu verkaufen, um dann in der 88. auch noch den Ausgleich herzustellen, sodass der Spieltagsexperten-Tipp klar zu meinen Gunsten von einem Punkt Vorsprung ausging.
Hab mich selten über ein Tor so geärgert wie über dieses Ding von Max. Und ich weiß auch nicht, was die größere Schmach ist, dass du gewonnen hast oder die ganzen Kommentare von meinen Kumpels nach dem Spieltag, wie grottenschlecht wir getippt haben als Experten.
Das müssen wir leider zugeben. Wir waren schon immer die Kick-Tipp-Versager vom Dienst. Und das hat jetzt auch seine Blüten an diesem Wochenende wieder getrieben. Aber im internen Duell der Blinden war ich wenigstens einmal der Einäugige. In diesem Sinne, willkommen zur neuen Folge des Read the Game Podcast. Heute wollen wir kurz zurückschauen, was die Corona-Stats seit dem Restart sagen. Dann, was die Berliner Clubs insgesamt letzten Spieltag getrieben haben. Und vor allem, was am kommenden Spieltag zu erwarten ist. Sowohl für Hertha als auch Union. Und kurzen Ausblick, was noch an der Spitze passieren könnte.
Genau, und ich werde nachher noch, habe drei Zahlen mitgebracht, mit denen ich dich konfrontieren werde. Und ganz am Ende würde ich dann auch gerne den 31. Spieltag nochmal tippen, weil die Niederlage jetzt, die kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen.
Abgemacht. Holst dir die zweite Schmach. Alles gut. Legen wir los. Was war in den Corona-Stats los, wenn man jetzt mal Spieltag 26 bis 30 betrachtet?
Genau, also natürlich jetzt mal wieder auffällig, 30. Spieltag, wieder nur zwei Heimsiege, also auf dieser Welle können wir jetzt wahrscheinlich bis Saisonende weiter reiten. Freiburg gegen Gladbach, vermeintlich eine Überraschung, aber insgesamt der 7. Heimsieg für Freiburg. Und wenn man sich da mal die Stats anguckt, dann sind da eigentlich nur die Top-Teams davor. Also Leverkusen, Leipzig, Gladbach, Bayern, Dortmund. Und dann kommt schon Freiburg mit 7 Heimsiegen. Zweiter Heimsieg, Borussia Dortmund, 1-0 gegen Hertha BSC. Da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Genau, Heimsieg Nummer 11 für Dortmund. Und jetzt mit 3 Unentschieden und einer Niederlage weiterhin heimstärkstes Team der Liga.
Auf jeden Fall einer der wichtigsten Siege in dieser Saison, wenn man schon die Bayern nicht schlagen konnte zu Hause. Wirklich ein Arbeitssieg, sondergleichen. Plus natürlich meinen persönlichen Wunschtipp, dass man der Hertha jetzt auch mal wieder ein Stoppzeichen vor die Nase gesetzt hat. Und am Ende des Tages muss ich sagen, Hertha eine Spitzenleistung abgerufen, indem sie wenig zugelassen haben. Mhm. Dortmund aber zugleich auch. Also das war einer dieser Wunschsiege, die ich mir noch öfter dieses Jahr gewünscht hätte, nämlich abgeklärter Art. Ja. Aber nun gut, schauen, was die letzten Spieltage bringen. Und der Titel ist entschieden, das muss ich leider akzeptieren.
Ich wollte sagen, zu einem früheren Zeitpunkt der Saison hätte ich gesagt, so eine Siege brauchst du, um Meister zu werden. Ja. Aber gut.
Manifestieren wir eben Platz 2 und dann hoffentlich in der kommenden Saison, wann immer sie auch starten mag, vielleicht mal ein Reifeprozess ab Spieltag 2 bereits oder so.
Ja. Wir sind gespannt. Genau, ansonsten Pre-Post-Corona, was ist seit dem Restart noch passiert? Wenn wir mal auf die Tore schauen und uns die Torarten angucken, also offensive Phase, Umschaltverhalten, Standardsituationen, dann fällt halt ganz stark auf, dass die Tore nach offensiven Phasen rapide abgenommen haben. Wir haben vor dem Restart knapp 41% Tore nach offensiven Phasen, 30% nach Umschalten, 29% nach Standard. Seit dem Restart sind die Tore nach offensiver Phase auf 32% gesunken und die nach Umschaltverhalten auf 35% gestiegen. Bestes Beispiel jetzt natürlich wieder der 30. Spieltag. 9 Tore nach Umschaltverhalten, in Klammern allein 4 bei den Bayern. Völlig untypisches Tormuster, aber die Einladung, die dort ausgesprochen wurden auch dankend angenommen.
Also von der Defensive Leverkusen war es mehr oder weniger das All-You-Can-Eat-Buffet für Umschalttore. Ja? Also nochmal zur Erklärung auch für die Zuhörer, die mit diesen Begriffen zunächst erstmal nichts anfangen können. Offensive Phase bedeutet, darunter verstehen wir Tore, wenn die gegnerische Abwehr sich positioniert hat. Sie muss jetzt nicht schon eine Viertelstunde da gestanden haben, aber es muss klar erkennbar sein, dass die Abwehrkette ihre Position annähernd eingenommen hat und der Gegner nicht in einer Welle, wie es eben im Umschaltverhalten oder der Volksmund Konter sagen würde, das Spiel einmal in der ersten Welle durchgezogen hat, sondern es fand ein Positionsangriff, vielleicht sogar eine Verlagerung nochmal auf die andere Seite statt und die Abwehr war in der Lage, das eigentlich zu verteidigen. Der gegnerische Angriff war aber deutlich besser in der einen Szene und der Ball kam durch und Tor kam am Ende rum. Genau. Das ist eigentlich das Muster der Bayern.
Richtig,
was der Prozentanteil von Toren, glaube ich, bei 45% oder so, oder? Also nicht sogar 52%
der 52, Tore.
52, genau. Ja. Bayern werden eben aus dem Positionsangriff erzielt, aus so einer offensiven Phase heraus. Und wir hatten Anfang der Winterpause hatten wir mal so einen kleinen Rückblick gemacht. Ne? Also wie hat sich das Spiel der Bayern auch entwickelt? Früher hatte das Umschaltverhalten nur eine geringe Bedeutung, weil man eben aus dem Positionsangriff die Spieler auch dafür hatte. Ich habe es ketzerisch gesagt, wenn man halt zwei lahme Enten auf Weltklasse-Niveau links und rechts stehen hat mit Robben und Ribéry, muss es auch der Positionsangriff sein. Das Tempo haben sie nicht mehr. Jetzt mit Gnabry, Coman und Co. ist natürlich dann deutlich höheres Tempo drin. Und vor allem, wir hatten dann auch mal geschaut, wie die Topspieler ausgingen. Wir hatten im letzten Jahr die Situation, dass die Bayern, glaube ich, in den Topspielen gegen Dortmund, Leipzig und Co. Mal eben 17 und 18 Tore gemacht haben, davon aber nur ein Bruchteil im Umschaltverhalten. Mhm. Diese Saison sind es erstens weniger Tore gewesen, weil die Spiele deutlich knapper ausgingen, aber die Tore, die sie dann geschossen haben, da war, glaube ich, knapp 42% im Umschaltverhalten. Und die Relevanz hat halt zugenommen und es, wenn es jetzt auf einem internationalen Niveau sieht, auch vielleicht ein gutes Zeichen für die Bayern, weil da wird es auch umso mehr darauf ankommen, in solchen Verhaltensweisen Tore zu erzielen. Wenn man dann auch mal an Liverpool und Co. denkt, wie die im letzten Jahr und in den letzten zwei Jahren auf internationaler Ebene sich durchgerungen haben durch die Pokalrunden. Genau.
Nee, absolut. Ansonsten sind mir noch zwei Zahlen aufgefallen, jetzt so bei der Vorbereitung, bei der Recherche. Das Spiel Düsseldorf gegen Hoffenheim. Ja, erstmal recht unscheinbar, 2-2, okay. Aber Düsseldorf hat 23 Mal aufs Tor geschossen. Das ist absoluter Wahnsinn.
Das haben sie gefühlt 10 Spieltage vorher zusammen gemacht.
Ja. Absolut, ja. Also es ist auch Saisonbestleistung. Erstmal ein krasser Wert. Und ansonsten bei dem Thema Standardtoren, die Teams, die dort vorne drin sind, die bleiben sich auch treu. Jetzt nochmal aufs Nachholspiel letzte Woche, Bremen gegen Frankfurt. Frankfurt dort mit den Standardtoren Nummer 19 und 20. Da ist nur noch RB Leipzig mit 21 davor und jetzt am Wochenende der Heimsieg von Freiburg nochmal, Standardtor Nummer 17 für Freiburg und anteilig an den Gesamttoren des jeweiligen Teams ist da nur Union stärker, 47% bei Union, 44% bei Freiburg.
Aufgefallen, bei allen ist ein Österreicher zuständig für den Erfolg, bei RB in Form von Geldsäcken, bei Frankfurt in Form von Hinteregger und Isanker und der Genosse Trimmel schlägt bei Union die Ecken. Die Österreich-Connection.
Da habe ich mich gestern übrigens ein bisschen drüber geärgert. Ich habe gestern auf ein Tor von Frankfurt gewettet, aber natürlich auf erster Torschütze Martin Hinteregger. Und wär eine schöne Quote gewesen, aber sollte nicht sein.
Hat der Herr Da Costa mehr Bock drauf gehabt.
Ja, leider.
Ja, auch Düsseldorf keimt die Hoffnung allein der Person Ruven Hennings wieder auf. Der mal eben seine 1-0-Quote erhöht hat. Ich glaube, hinter Lewandowski nur noch knapp rangiert, der noch öfter das 1-0 für sein Team geschossen hat. Wie gesagt, das lichterlohe Kerzenschein für den Relegationsplatz. Vielleicht rettet er sie tatsächlich darüber. Und er war auch der erste Fußballer, der zu Wort kam, als damals der Lockdown kam und gefragt wurde, wie lange er es denn zu Hause aushielt, mit Familie drumherum, den ganzen Tag, und meinte eine knappe halbe Stunde. Vielleicht ist er auch einfach umso dankbarer, jetzt wieder auf dem Platz zu stehen und im Quarantänehotel zu wohnen.
Ja, der ist auf jeden Fall heiß. Gut, wollen wir, wir haben ja schon angefangen, über Hertha so ein bisschen zu quatschen. Aktuelle Situation bei Hertha, Platz 9, 38 Punkte, 43 zu 51 Tore. Und nachdem wir uns ja, ich glaube, im Podcast Nummer 2 und 3, als wir über Hertha gesprochen haben, immer eher nach unten orientiert haben, kann man das jetzt ausblenden und sagen, wie sieht es denn eigentlich nach oben hin aus? 7 Punkte Rückstand auf Platz 6. Also da ist ja die Tendenz seit dem Restart dringlichst nach oben gegangen. Jetzt eine Niederlage gegen Dortmund. 5 Torschüsse. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Die Stats sehen jetzt nicht so berauschend aus. Und meine Frage an dich wäre, deiner Einschätzung, warum ist Hertha nicht so richtig ins Spiel gekommen jetzt gegen Dortmund?
Jetzt ohne gegen die anderen Mannschaften zu schießen, sie sind jetzt mal auf eine Top-Mannschaft getroffen. Da haben sie jetzt mal auch die Benchmark bekommen, wenn sie dann nächstes Jahr tatsächlich für Europa angreifen wollen. Das ist ja dann das gröbere Ziel. Dieses Jahr haben sie ja gesagt, wollen wir Klasse halten und dann mal schauen, wen wir mit unseren großen Geldsäcken aus Europa nach Berlin lotsen können. Dann glaube ich schon, dass da mehr drin ist. Das Spielkonzept von Hertha ist gut. Das reicht vermutlich auch dann, wenn Labbadia dieses Niveau halten kann für 2/3 der Liga, dass man auch nächstes Jahr nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Aber ich glaube, Platz 9 und 38 Punkte sind genau das, wozu sie eher auch fähig sind. Also ein Punkt in Dortmund, hatte ich ja in der letzten Folge gesagt, hätte mich ernsthaft überrascht und hätte ich auch meinen maximalen Respekt gezollt. Jetzt haben sie es auch so knapp wie möglich gestalten können. Auch Respekt an der Stelle. Jetzt als nächster Gegner kommt Frankfurt. Da ist tatsächlich auch ein Sieg möglich. Ich glaube bloß, wenn Wolfsburg tatsächlich gegen Freiburg auch noch einen Sieg einfährt, dann ist auch der Platz weg. Und also dann muss man wirklich auf Platz 7 hoffen, dass sie darüber gehen können, was definitiv noch möglich ist für die Hertha. Und es kam jetzt aber auch schon in einen oder anderen Foren und auch Nachrichtenmeldungen, dass vielleicht jetzt so der erste Effekt auch von Labbadia vielleicht schon wieder nachlässt. Ne? Also es ist zwar krass, dass Darida da unglaubliche Räume zuläuft und dadurch Kilometer ohne Ende sammelt. Das bedeutet aber auch, dass es scheinbar sehr von ihm auch abhängt, dass diese Räume geschlossen werden. Ja. Und eine gesamtmannschaftliche Verbundenheit fehlt. Und ganz wichtig, Kunja fehlt. Der ist weiterhin raus, aus gesundheitlichen Gründen. Soweit ich das weiß, geht es da um eine Gehirnerschütterung. Mhm. Und solange das Ding nicht geregelt ist, fehlt halt einfach der Antreiber, ne? Der seit dem Restart auch für die Action gesorgt hat und seit dem Wechsel eigentlich aus dem Winter heraus. Und noch ist der Kader bei Hertha nicht so tief, dass die einen Spieler wie ihn ersetzen können. Also der Rusun ist ein guter Spieler, der hat dann auch wieder für seine Momente gesorgt, aber das kriegt der. Also er hat jetzt zum Beispiel gegen Dortmund nicht eine Torschussbeteiligung gehabt, während er noch in der Partie davor für ein Traumtor gesorgt hat, aber auch so die Konstante hat, gerne mal abzutauchen. Und von daher, da wo sie stehen, stehen sie gut. Und ich traue ihnen zu, vielleicht noch Platz 7 Hoffenheim anzugreifen, aber dafür müssen sie jetzt gegen Eintracht auch definitiv gewinnen.
Was ich jetzt interessant fand, Dortmund jetzt zum 20. Mal die Saison in Führung gegangen, 11 Mal davon zu Hause. Und von diesen 11 Führungen daheim ungeschlagen. 10 Siege, ein Unentschieden. Also da wirklich eine absolute Bank. Auswärts eine Niederlage, 2 Unentschieden. Den Rest auch nach Führung gewonnen. Und überraschenderweise Hertha BSC 17. Mal in Rückstand geraten. Die Saison nur Hoffenheim, Frankfurt und Paderborn mehr. Also noch häufiger in Rückstand geraten. Und auswärts bisher Hertha da auch nur einen Sieg geholt bei 9 Rückständen. Also da jetzt auch nicht die Mannschaft, die da noch mal irgendwie zurückkommen kann, wenn sie auswärts da in Rückstand gerät.
Ich glaube, es wäre auch gefährlich, wenn sie tatsächlich nach Europa einziehen. Also unabhängig davon, was da im Sommer an Transfers möglich ist. Ich glaube, Labbadia wäre es ein Gefallen, wenn man ihnen den bereiten würde, dass sie nicht nach Europa gehen in der kommenden Saison, aus dem simplen Grund, er hat dann immer eine ganze Woche, um seine Pappenheimer da einzustellen. Und dass das im Profibereich scheinbar elementar ist für so eine Überraschungsmannschaft, sieht man nämlich an den Mannschaften, die dann regelmäßig abrauschen. Und selbst eine Mannschaft wie Bremen, die noch nicht mal sich für Europa qualifiziert hat, aber so unglaublich abhängig war von einem Spieler, nämlich Max Kruse, hat es nicht kompensieren können. Mhm. Dortmund auch für mich überragend in der Statistik, dass man einfach zum 55. Mal erst in der zweiten Halbzeit oder in der 55. Mal in der zweiten Halbzeit ein Tor getroffen hat, was jetzt in Anbetracht der Gesamtstatistik bei Dortmunder Toren einfach mal 68% sind. Und der Schweizer so viel, unglaublich viel gut verhindern kann in der ersten Hälfte und dann aber die Welle erst so richtig losbricht über die Gegner. Das finde ich beeindruckend.
Absolut. Kurzer Ausblick auf das Spiel jetzt gegen Eintracht. Was fällt auf? Hertha ja als viertstärkstes Team der Liga, was Tore nach offensiven Phasen angeht. 23 an der Zahl. Passend dazu, ja, 22 Gegentore bei SGE. Genau. Also da könnte was gehen bei Hertha. Andersrum gesehen, SGE ja Top-Teams mit bei den Toren nach Standards. 20 an der Zahl und Gegentore bei Hertha nach Standards 18.
Ja, es wird unter einem ganz bestimmten Aspekt ganz interessant, weil Herthas Positionsangriff unter Labbadia nochmal mehr denn je lebt ja von Flanken. Und ich sehe eher das Problem, dass die Frankfurter Abwehr sich sehr darüber freut, wenn die Flanken kommen, denn die drei alten Männer hinten drinne mit ja. ihren Hightower-Körpern sind sehr darauf bedacht, nämlich hohe Bälle wegköpfen zu können. Dann ist es immer ein Segen. Da habe ich mich schon gerne mal aufgeregt, wenn Dortmund gegen sie gespielt hat, um dann auf Paco Alcácer oder so die hohen Flanken zu bringen. Oder es geht noch mit Mario Götze als falscher Neun. Und da wird es eben auch wieder so ein Momentum. Ne? Können die auf Kunja schon zugreifen? Weil der geht zwischen die drei alten Männer da im 1 gegen 1 und sucht seinen Weg. Und deshalb ist das, glaube ich, auch mit einer der Probleme für Frankfurt wiederum, dass die in diesem Jahr da zu viele Schwächen gezeigt haben. Und dann fehlt diese Mannschaft die Kompaktheit, weil sie dann zigmal auch Verletzungen auf der Sechs hatten. Auch ein Grund, warum Schalke so in Abwärtstrudel gekommen ist, weil ihre komplette Achse für die defensive Stabilität nach und nach weggebrochen ist, vom Spielaufbau ganz zu schweigen. Und können wir, glaube ich, nachher auch nochmal einen Moment drüber reden.
Ja.
Und das wird die Frage. Also hat Herthas Offensive einen Plan B, wenn Kunja nicht auf dem Platz steht, wie sie Ibisevic dann zur Not auch ins Spiel bringen können? Mhm. Weil der lebt in 9 von 10 Fällen von hohen Flanken, die er mit seinem Kopfballspiel und seinem Timing dann einprügelt. Ja.
Kommen wir zum Nachbarclub aus der Hauptstadt. Union, da sieht die Lage ein bisschen düsterer aus. Platz 14, 32 Punkte, 35 zu 53 Tore. Und hier eher die Tendenz, wie sieht es nach unten hinaus? 4 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz momentan. Jetzt das Spiel gegen Schalke, 1:1, 12 zu 5 Torschüsse. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber meine Frage an dich wäre, war das Spiel tatsächlich so langweilig, wie es die Stats darstellen?
Es entspricht der Lebensrealität beider Vereine. Also klar, also es hat wirklich niemanden Schmankerl erwartet. Und auch Rufen im Walde von einigen Unionern hat daran jetzt nichts ändern können. So teils sympathisch diese Aktion auch war. Also Union ist einfach genau da jetzt, wo sie auch hingehören. Also man hätte, also es hätte man vor der Saison gesagt, am 30. Spieltag, Leute, steht ihr überm Strich und habt sogar noch 4 Punkte Vorsprung, das hätten die alle gekauft, ne? Unabhängig, wie der restliche Verlauf ist. Und ja, dass man am Ende gegen eine Mannschaft wie Schalke 04, auch unabhängig davon, wie deren Formverlauf ist, ist ja auch nicht so, dass die jedes Spiel 5 Dinger vom Gegner kassiert haben oder 8 Stück und sonst kein Land gesehen haben. Union den Fußball halt spielt, den sie spielen. Für die sind 12 Torschüsse genau das, was sie halt auch leisten. Jeden Spieltag und mal klappt es, dass die dann reingehen und mal nicht. Und das hat jetzt mit dem Andrich wunderbar geklappt. Das hat mich auch mega gefreut, dass der sich endlich mal belohnen konnte. Nicht nur immer mit gelben Karten, sondern jetzt auch mal mit dem Tor. Ansonsten ist er nämlich auch der Kandidat, der dafür sorgt, dass die meisten Torschüsse bei Union mit entstehen.
Nicht endlich, mal, endlich mal ein Torschütze aus Potsdam, jawohl.
Richtig. Einfach uns hier. Nee, und von daher geht der Punkt gegen Schalke völlig okay. Und jetzt geht es halt darum, sie spielen jetzt in 3 von 4 Partien gegen direkte Abstiegskonkurrenz.
Ja. Ne?
Also als nächstes folgt Köln, die zwar ein Stück weiter weg sind, aber wenn Union gewinnt, sind sie auch wieder Teil der Party und zwar mit drinnen. Gegen Paderborn, die möglicherweise am nächsten Spieltag schon abgestiegen sind, je nachdem, wie es gegen Bremen läuft und untenrum insgesamt im Keller. Und dann kommt eine Auswärtspartie in Hoffenheim, dass man da gewinnen kann, ist jetzt auch hinlänglich bekannt. Und zum krönenden Abschluss kommt Fortuna Düsseldorf in die alte Försterei. Und auch die werden wahrscheinlich dann noch verhalten drumherum, ob sie auf Relegationsplatz bleiben dürfen oder mit Bremen nochmal tauschen. Und das sind die drei Duelle, auf die es auch ankam, die, glaube ich, vor der Saison auch alle schon im Blick hatten, dass sie da den Klassenerhalt sicher machen. Und Natürlich war ich auch angepisst, so in den letzten Wochen, wie da gespielt wurde, weil man dann vielleicht auch die Hoffnung hatte, die können wirklich noch besser Fußball spielen, wie sie es in den wirklich guten Phasen der Saison hatten. Haben sie aber nicht. Und jetzt muss man erstens darauf hoffen, dass alle verletzungsfrei durchkommen. Dass es keinen umrockt jetzt in den Spielen, weil man hat zwar 35 Spieler im Kader, aber keine Tiefe. Und also da fehlen mir, also klar, die kommen dann, die wechseln auch konstant durch, aber die Mega-Impulse sehe ich eben nicht, die da was umreißen können. Oder der eine Mega-Joker, der einen Anderson nochmal wirklich 1-1 ersetzen könnte. Ist auch kein Vorwurf an Union, es sind Aufsteiger, die in dem Sinne saubere Runde spielen. Und da muss man dann aber im Sommer spätestens, oder da werden sie ja wahrscheinlich seit 3 bis 4 Wochen auch dran werken, wie sieht denn unser Kader nächstes Jahr aus? Können wir von den 35 10 irgendwie anderweitig verleihen und so weiter und damit aber Kapital freimachen, um vielleicht noch eine richtige Kracherverstärkung zu holen in ihren Dimensionen? Genau. Und Schalke, ja, das ist Elendsverwahrung und Verwaltung, aber auf ganz hohem Niveau. Also man muss... Erstens muss man ja mal sagen, also mir jammert der Wagner zu viel in der Presse, aber ich verstehe seine herleitenden Punkte. Also ihm fehlen alle relevanten Spieler seiner Hinrunde. Also man muss sich ja noch mal kurz vor Augen führen, dass Schalke nach der Hinrunde, glaube ich, den 5-besten Angriff hatte. Also davor waren wirklich nur die Top-Teams. Leipzig, ja. Leverkusen, Dortmund und die Bayern. Und für ihre Verhältnisse aus wenig sehr viel gemacht haben. Das war das... knapp 200 Torschüsse und 29 Tore. Riesen Conversion Rate für Schalker Verhältnisse. Ne?
Jeder 7. Schuss im Tor, 1,7 Tore pro Spiel, Platz 5 in der Liga. Wenn wir dagegen jetzt mal kurz die Rückrunde halten, nur noch 9,7 Torschüsse, 0,5 Tore, jeder 21. landet im Tor, 6 Tore erzielt. Und Rückrundentabelle Platz 18, hinter Paderborn.
Richtig. Und man dann sieht, ein Harit, der bis dato an 41% aller Toren beteiligt ist und an 39% aller Torschüsse. Ein Surat Serdar, der dieses Jahr dann seinen Durchbruch auf Schalke geschafft hat, nachdem man ihn dann auch schon abgeschrieben hatte, als Heidel ihn damals holte, ist an 31%, also ein knapp Drittel aller Toren beteiligt. Dann, man möchte es gerne über den Stab über ihn brechen, aber Guido Burgstaller, eben auch an 20% aller Torschüssen beteiligt. Und der fällt jetzt auch noch weg.
Außenbahnverletzung.
Und zu guter Letzt jetzt auch noch Omar Mascarell, der dann wiederum auch an 14% aller Toren beteiligt ist. Also die Achse, die Wagner da aufgebaut hat in der Hinrunde, weg.
Ja, die war schon echt, die war schon echt stark, ne? Also,
ja, die haben wirklich geliefert in der Hinrunde. Und dann dann fordere ich aber auch von einem Profitrainer, dass man erstens in den guten Phasen dafür sorgt, dass der Rest vom Kader auch weiß, was wir da spielen, ne? Und die dann auch entsprechend heiß macht. Und nicht nur dann sagt, ja komm, heute darfst du auch mal spielen. Um genau in solchen Situationen jetzt drauf reagieren zu können. Ja, die haben keinen Goretzka mehr im Kader, den man dann von der Bank bringen kann oder andere zentrale Mittelfeldspieler. Aber da stehen ja trotzdem Profis unter Vertrag, die man dafür eigentlich geholt hat. Und jetzt weiß ich nicht, ob es das Pech war für Schalke, dass in dieser Saison ausnahmsweise bei Nürnberg mal keiner im Zentrum oder im Angriff überperformt, an dem man im Winter für kleines Geld holen kann. Aber man hat ja davon auch ein paar Spieler wie den Schöpf. Ne? Ja. Und dann muss man eben auch mal zusehen und auch mal eben dann perspektivisch in der guten Hinrunde schon schauen, ey, wie könnten wir in Anbetracht der Performance, die wir geliefert haben, aus der knappen Schmiede schon mal hochziehen, um die auch ranzuführen stärker. Ne? Weil in der positiven Phase, da funktioniert eine Mannschaft, da ist der Glauben an die eigene Stärke auch viel stärker ausgeprägt. Da kannst du einen jungen Spieler viel leichter mal integrieren und auf einmal performt er vielleicht auch für 5, 6 Spiele über seinem eigenen Level. Ne? Liefert dann auch Tore und Torvorlagen. Und da hatte ich echt das Gefühl, dass das zu kurz kam. Und jetzt kriegst du die Quittung. Also die können halt froh sein, dass die Hinrunde so gut lief, sogar noch der Auftakt dann mit 2-0 gegen Gladbach, dass man jetzt halt nicht im Abstiegskampf steckt.
Ja, absolut. Und on top natürlich dieser ständigen Torhüterwechsel, mal Nübel, mal Schubert, das natürlich strahlt am Ende halt auch keine Sicherheit aus. Und auch in der Kommunikation, defensive Torwart, Ja, da sind natürlich ein paar Sachen da, ein paar Dinger dabei gewesen, wo auch Pech im Spiel ist und da fehlt dann auch
Richtig.
Selbstbewusstsein. Und so gerätst du dann halt in so einen Abwärtsstrudel und weißt am Ende als Trainer wahrscheinlich nicht mal, ob ich jetzt nicht vielleicht sogar nochmal dreimal ausprobiere auf der Bank.
Genau, aber diesen sich selber zu verraten dann auch als Trainer. Also da musst du dann auch mal ehrlich sein, okay, warte mal, mir fehlen die Spieler, aber die Spielidee ist ja richtig. Dann darfst du doch einer Mannschaft nicht den letzten Funken Hoffnung oder Selbstvertrauen nehmen, indem du dann noch ständig wechselst. Wir hatten das letztens, als es darum ging, wie Werder Bremen aufgestellt ist, sieht die Aufstellung danach aus, als ob man einen Sieg will oder nicht. Und bei Schalke habe ich überhaupt nicht mehr erkannt, dass man irgendwie einen Sieg einfahren will. Da wurde einfach ein Gregoritsch als einsame Spitze hinten vorne gestellt, aber eher in der Funktion des ersten Anläufers oder des ersten Vorstoppers in dieser Mannschaft, als mit dem Wunsch, dass der irgendwie auch noch ein Tor macht, ne? Und dann wechselst du hinten ständig zwischen Dreier- und Viererkette, wechselst auch das Personal. Dann lass doch die wenigen Automatismen, die du nur hast, lass sie doch bestehen. Und dann ganz punktuell sag, hör zu, wir wollen weiterhin mit zwei Angreifern da vorne raufgehen. Wir wollen Druck ausüben. Und dann lässt du eben mal die Jugendspieler stehen. Sorry, Schalke, klappt dieses Jahr wieder nicht mit dem Europapokal. Aber vielleicht schafft das ja wenigstens in Schlagdistanz zu bleiben. Wenn man mal sieht, die Mannschaft findet sich, ne? Der eine Stürmer, der hat neben Burgstaller funktioniert. Ja, dann probieren wir jetzt einen anderen Spieler aus, ne? Mal gucken, ob der Spielertyp damit auch klarkommt. Und da ist der ganz schnell in so eine eigene Abwärtsspirale der Trainer gekommen, dass er Zweifel an seinen eigenen Ideen, wie das Team spielen soll, hat aufkommen lassen. Und wenn man dann wirklich mal die letzten Spieltage vergleicht, wie die Mannschaft aufgestellt wurde, dann sage ich, komm, bleib deinem System oder deiner Spielidee treu und teste die Spieler auf dieser Position. Wenn sie nicht voll performen binnen 19 Minuten, dann schenk ihm aber das Vertrauen. Wie gesagt, vom Abstiegskampf bist du immer noch weit genug weg und durch diese ganze fahrigen Hin- und Her-Aktion nimmst du dich persönlich ja eh raus aus dem Kampf um den Europapokal. Aber dann musst du wenigstens gewahr werden, okay, nächstes Jahr müssen wir aber trotzdem eine funktionierende Mannschaft haben, die dann vielleicht auch mal aus einer Mannschaft besteht, die aus 15 Spielern oder 16 Spielern besteht, nicht nur aus der funktionierenden Elf. Ja. Wie gesagt, wäre spannend mal zu vergleichen, ob er genauso gehandelt hat vorher in der Premier League, als dann mit Huddersfield konsequent bergab ging, ob er da genauso auch wild gewechselt hat oder nicht. Wagen wir den Blick voran, würde ich sagen, oder?
Genau, wir machen, um den 30. Spieltag jetzt abzurunden, habe ich die Top 3 Zahlen des 30. Spieltages mitgebracht. Einmal auf Spieler, auf Team und auf Liga-Ebene. Ich nenne die Zahl und du darfst mal gucken, ob du rauskriegst, worum es sich handelt.
Auf die Ebene oder muss ich mir das auch noch erraten?
Nee, die Ebene sag ich dir und wir steigen auch soft ein. Das ist jetzt ein Wert, über den Fakt hast du gerade selber schon gesprochen. Also Spielerebene, die Zahl ist 14,65.
Effektive Spielzeit von Schalke 04 am Ball?
Nee. Geht tatsächlich um einen Spieler von Hertha,
Ah, klar, Laufleistung Darida, stimmt.
Ja, genau.
Ja, Wahnsinn. Also, wie gesagt, Maximum Respekt, ne? Also, was so ein Spieler im Tank haben kann. Erstens, wenn er auch das Vertrauen des Trainers bekommt, Stichwort Mehrwert. Und welche Rolle der da wirklich, also, das ist für mich der perfekte zentrale offensive Mittelfeldspieler, der technisch die Veranlagung hat, ein Spiel zu leiten, aber auch verstanden hat, dass er eine zentrale Aufgabe hat für die Arbeit gegen den Ball und dann als zusätzlicher Sechser mit agiert und zwar in vorderster Front schon die Räume zuläuft und zumacht. Und ja, mit einer der Hauptgründe, warum es für Hertha jetzt wieder so gut läuft.
Absolut. War auch an allen 5 Torschüssen von Hertha jetzt beteiligt und 22% der Episoden auch Topwert. Also da auch nochmal Topwerte jetzt hier Woche pro Woche. Nächste Zahl, Teamebene, 2254.
Die Gesamtepisoden von Bayern, oder?
Nee, das wär ganz schön viel.
Für
Aber
ein.
Respekt, Bayern ist richtig. Es geht um die Startelf.
Oh, Stichwort Erfahrung, oder was?
Stichwort Erfahrung, genau. Bayern hat jetzt am 30. Spieltag 2254 Bundesligaspiele aufs Feld geschickt. Das ist der zweithöchste Wert der Saison. Topwert ist auch Bayern, 26. Spieltag, da waren 2260. Wirklich interessant. Durchschnitt bei Bayern, Topwert in der Liga sind 1917. Die wenigsten schickt Paderborn aufs Feld mit durchschnittlich 164 Bundesligaspielen. Und jetzt noch, nochmal Stichwort Hertha BSC, zwei Zahlen. Einmal vor Corona durchschnittlich 960 Bundesligaspiele. Nach Corona sind es 1502. Also absolut, absoluter Wahnsinn, was Labbadia da auch in Sachen Startelf verändert hat.
Die Expendables 4, located bei Hertha BSC, von Klinsmann abgeschoben, feiern sie ihr Comeback, und zwar der furiosen Art.
Ja.
Geil.
Genau. Letzte Zahl, Liga-Ebene, da gebe ich dir eine kleine Hilfe, weil sonst ist schwer, weil die Zahl ist sonst schwer einzuordnen. Geht um Tore, die Zahl ist 2. 9,5%.
2.
Ja. Geht ums Thema Zufall.
2 Zufallstore ist Wahnsinn. Also, dafür, also, wir hatten ja damals gesagt, bevor die Liga wieder losgeht, dass wir 2 Dinge beobachten werden. Teilweise haarsträubende Abwehrfehler, da können wir einen Haken hintermachen, da waren einige Böcke mit dabei. Und dass eben Tore nach Standards und Umschaltverhalten mehr Bedeutung gewinnen werden als Tore aus dem Positionsangriff respektive offensiver Phase. Das haben wir jetzt, wo wir eine vermeintlich seriöse Untersuchungsmenge ist immer noch nicht, aber wir haben ein paar Spieltage jetzt mal ins Land ziehen sehen.
Absolut, ja.
Und das hat sich ja dahin bestätigt. Aber dass der Zufallsanteil an Toren so gering geworden ist, ist auch beachtlich.
Ja. Also
ist, Tore, wie sie fielen, sollten auch so fallen.
Absolut. Der Zufallsanteil jetzt seit dem Restart ist um 3% gesunken und hat jetzt sozusagen sein Minimum an dem 30. Spieltag erreicht. 2 Zufallstore sind 9,5%. Absoluter Tiefstwert der Liga. Bisher hatten wir 3, 4 Spieltage mit dabei mit 5 Zufallstoren und jetzt halt die 2.
Ja, siehst du auch mal, also die Gnade, dass Labbadia jetzt schon Trainer ist bei Hertha, indem er halt das Spielkonzept wieder auf quasi die Ursprungsbasis bei Hertha gebracht hat und daraus wieder Tore fallen. Wenn man sah, dass in der also bis Labbadia kam, so, es war der Schnitt bei knapp 40% aller Hertha-Tore spielte der Zufall mit. Und selbst unter ihm ist es jetzt 1 oder 2 Tore oder so, die einen Zufallsanteil haben. Und da sich der Ligaschnitt dann auch wieder spiegelt. Naja, und es kann aber auch mit einer Gründe sein, warum Union jetzt wieder unten reingedrückt wird, weil die waren auch konstant auf Platz 2 im Stichwort Zufallsanteil, glaube ich, mit 38%.
Ja.
Wo halt bei vielen Treffern jetzt nicht nur das eigene Vermögen, sondern auch meist der Zufall mit im Spiel involviert war.
Absolut, da bin ich jetzt auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht, ob das jetzt sozusagen eine Momentaufnahme ist oder ob wir uns da jetzt auch zum Saisonende halt wieder dem Normalwert annähern. Gut, lass uns auf den 31. Spieltag schauen und uns die Spiele einmal durchtippen, sodass ich hier nach Spieltagstippsiegen direkt mal ausgleichen kann.
Ich lasse dir natürlich als Souverän der letzten Runde den Vortritt vorzulegen.
Ja, fangen wir an mit dem Freitagsspiel. Wie du so schön geschrieben hast, El Plastico, Hoffenheim gegen Leipzig. Ich sage, ein torreiches Unentschieden. 2-2.
2-2. Beim Unentschieden wäre ich auch mit dabei gewesen. Natürlich jetzt mit der Wundertüte Hoffenheim ohne Trainer. Also, samt gefeuerten Trainer, Nagelsmann an alter Wirkungsstätte. Ach komm, so beknackt kann Leipzig jetzt nicht die Saison ausklingen lassen. 2-1 für Leipzig.
Sehr gut. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn du jetzt unentschieden tippst, nicht, dass deine Taktik jetzt hier ist, du tippst alles so wie ich.
Genau.
Bis zum 34. Spieltag und gewinnst dann.
Dem einen Punkt Vorsprung. Einen unentschieden anders tippe.
Ja. Sehr gut. Okay, habe ich hier schon mal Potenzial, um wieder auszugleichen. Wolfsburg-Freiburg, 2-1 für Wolfsburg, mein Tipp.
2-1 für Wolfsburg. Ja, Freiburg ist für mich das komplette Gegenteil einer Lame Duck, ne? Also an sich im Reinen, ne? Aber dafür voll aktiv. Also du kannst denen jetzt nicht mehr wehtun. Die sind komplett im Soll und können dafür aber jedem anderen wehtun. Und Wolfsburg die Saison daheim deutlich schwächer. Ich glaube, die haben auswärts deutlich mehr Punkte geholt. 8 Stück, glaube ich, mehr oder so. Ich sag mal 1-1.
Stark. Düsseldorf gegen Dortmund. Für mich eigentlich eine klare Sache. Die Frage, die ich mir.
Für mich auch immer, aber geht dann schief.
Ja, ja. Die Frage ist noch: schießt Düsseldorf ein Tor oder nicht? Ich sage aber ja, ich sag mal 3-1 für Dortmund.
Ich konservativer unterwegs. Ich glaube, da uns wieder Haaland noch fehlt. Ich sag mal ein ganz schmutziges 2-1 in Düsseldorf für Dortmund.
Okay. Dann kommt das schon angesprochene Spiel von Hertha gegen Frankfurt. Übrigens mal kleiner Sidekick hier zu unserer Simulation für die beiden Spiele der Berliner Clubs, sagt unsere Maschine jeweils ein 1-1 Unentschieden vorher.
Mhm.
Nur mal so als Richtwert. Aber ich bin bei einem Heimsieg von Hertha zu 0. Ich sage 2 Tore für Hertha. Und würde mich freuen, wenn Ibisevic die nächste Bude macht.
Mist, jetzt so. Ich wollte auch auf Sieg Hertha tippen. Mein 1-1 draus. Hinteregger macht noch ein Eckballtor.
Das ist stark. Köln gegen Union wird wahrscheinlich das Unspiel des Spieltages, wobei wahrscheinlich Paderborn gegen Werder da auch mit in den Ring steigt.
Mit einer hartes Kopf an Kopf rennen in jedem Fall.
Ja, von daher sage ich so ein richtig ekelhaftes 1-0 vorher. Also Köln, am besten es regnet noch und so unter 10 Torschüsse, 4 Ecken oder so, ganz, ganz miserables Spiel.
Also mal kurz zur Begriffserklärung und auch Ausblick auf die Partie Köln gegen Union, was wir da so erwarten. Also da treffen die zwei Mannschaften der Bundesliga aufeinander, die am wenigsten Tore im Positionsangriff geschossen haben. Die Unioner kommen auf 8, Köln auf 7. Da muss man ja dann auch nochmal den Cut machen, Gisdol und Vorgänger. Ja? Und unter Gisdol haben die, ich weiß nicht, ob sie jetzt schon auf 3 Tore im Positionsangriff gekommen sind oder nur auf 2. Der Rest, alles Tore bei beiden Mannschaften im Umschaltverhalten und nach Standards. Und bei Union sind es vor allem die Standards, da haben sie 16 Buden gemacht bisher und im Umschaltverhalten 10 Stück. Und die Kölner kommen auf 19 Tore nach Standards und 21 im Umschaltverhalten. Heißt, da will keine Mannschaft einen gepflegten Spielaufbau betreiben, sondern genau das, den des anderen, des Gegners, verhindern und schnell überwinden, ne? Wenn es dann in Ballbesitzwechsel kommt. Oder eben eiskalt bei Standard zu schlagen. Weil da braucht man auch wenig Wege und Passgenauigkeit, bis auf den einen. Und ich erwarte ein ähnlich attraktives Spiel, wie es auch Union zuletzt gegen Schalke praktiziert hat. Und die Kölner sind ja selber fast schon öffentlich reingegangen, Mensch, das lief so gut, jetzt schieben wir mal nach oben. Und da ist jetzt auch so eine, ich sag mal, radikale Erdung gerade noch in der Mannschaft drin. Und die kapieren vielleicht erst nach dem Spiel gegen Union, dass sie genau so performt haben, dass es reicht, in der Liga zu bleiben. Dafür reicht der Kader gerade so. Die Spielkultur und die Spielanlage aber weiten nicht dazu befähigen, bitte in die Europapokalplätze einzuziehen. Und daher ist mein Tipp sogar ein Auswärtssieg von Union 1-0 in Köln.
Mutig.
Muss.
Muss. So, kommen wir zum ersten Gipfeltreffen der unteren Tabellenhälfte. Paderborn gegen Werder.
Als Tabellenkellers, also Köln Union ist ja schon die Party im Keller.
Das stimmt, ja. So, Paderborn kann nicht mehr und Werder möchte gerne noch. Könnte also ein schöner Krampf werden, dieses Spiel. Ich sag mal ein 2-1 für Werder bei zeitgleicher Niederlage von Mainz zu Hause gegen Augsburg. Und dann ist da unten nochmal richtig Musik drin für die letzten 3 Spieltage.
Ich glaube, das wird eine ganz große Ernüchterung. Also im Urin hatte ich ein 1-1.
Ja.
Weil Paderborn scheinbar ist halt wie das Kind. Das will nochmal gegen die Wand gegenrennen und das alles raushauen. Und die gehen ihrem Beruf scheinbar wirklich nach. Das ist unfassbar, dass sie in Leipzig dieses 1-1 geholt haben. Und ich sag 1-1.
Gut. Dann lass uns kurz zu dem ersten Sonntagsspiel springen, weil wir jetzt gerade dabei sind im Keller. Mainz gegen Augsburg. Wie von mir schon angekündigt, ich sag ein Auswärtssieg für Augsburg. vorher, die sich dann auch hoffentlich von dieser Thematik da verabschieden und Mainz natürlich dadurch weiter reingedrückt wird hinten. 2-1 für Augsburg.
Ich habe mich schwarz geärgert, dass ich beim letzten Mal Mainz nicht zu Mainz gehalten habe. Ich mir aber für Bekannte wünsche, dass sie weiter in der ersten Liga bleiben und ich sage, die gewinnen jetzt auch mal 2-1 zu Hause.
Topspiel Samstagabend, Bayern gegen Gladbach und ich gucke mir natürlich ja nebenbei hier die Tipps an, die uns unsere Simulation ausspuckt. Und die sagten 4-1 Heimsieg für Bayern und da packe ich einfach mal ein fettes Ausrufezeichen hinter.
Also man muss ja sehen, dass Lever und Müller nicht dabei sind. Kann Gnabry schon wieder laufen?
Ich sag nur Zirkzi.
Den kannst du gar nicht so gut füttern, dass er vier Dinger macht. Gladbach geht aber auch nicht gestärkt rein. Denen fehlt Player, wichtigsten Mann in der Offensive, mal wieder wegen Belanglosigkeiten sich selber vom Platz disqualifiziert. Ja, doch, Sieg, Bayern, dreckiger Art, 2-1, am Ende entscheidet es wieder der VAR.
Da kommt dir aber schwer über die Lippen. Last but not least, S04 versus B04. Beim letzten Spiel gebe ich immer den Vorrang.
Wie gesagt, Schalke ist und bleibt unangenehm. Leverkusen jetzt voller Euphorie, weil sie im Finale des DFB-Pokals steht. Ich glaube, kräftetechnisch waren die nicht voll am Limit. Für mich Zünglein an der Waage, ob Havertz voll mit einsteigen kann, weil der knackt die Mannschaft da hinten. Ich glaube, Schalke... Nee, vielleicht ist es die große Überraschung am Sonntagabend. 1-0 für Schalke. Mal gucken. Könnte der Groundbreaker sein. Wenn nicht, ist halt so.
Gut. Ich setze einen 3-1 Auswärtssieg für Leverkusen entgegen und damit haben wir bei dem Spieltag hier tatsächlich nur eine Übereinstimmung bei Bayern-Gladbach und die zweite bei Düsseldorf-Dortmund. Also bei den beiden Top-Teams sind wir uns einig, beim anderen haben wir abweichende Tipps, das birgt viel Potenzial, um Punkte zu holen.
Krachende Niederlagen. Alles klar. Dann heute kurz und knackig und zusammengerissen. Wünschen wir noch eine schöne Restwoche und einen umso unterhaltsameren Spieltag. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche mit dem Rückblick auf den 31. Spieltag und den Ausblick auf den 32. Spieltag. Ich sage Tschüss von meiner Stelle.
Genau, auch von mir Tschüss. Wir haben ja nächste Woche englische Woche, habe ich gerade gesehen. Das heißt, entweder hören wir uns vorm 32. oder direkt... Nein. Nach dem 32. müssen wir mal gucken, wie wir es zeitlich hinkriegen.
Stimmt, wird ein Quickie, wenn dann.
Wenn, dann wird es ein Quickie, genau. Also, schönes Wochenende und viel Spaß beim Fußball gucken.
Mach's gut. Ciao, ciao.